ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Auf den letzten Drücker. US-Präsident Biden in Deutschland.
Eigentlich sollte es ja ein Staatsbesuch werden. Jetzt ist es nur noch ein Arbeits- und Abschiedsbesuch. Ganz einfach, weil das Programm nach der ersten Verabschiedung zusammenschrumpfen musste. Wegen des Hurrikans in den USA in der vergangenen Woche konnte Joe Biden halt nicht kommen. Trotzdem wird der scheidende US-Präsident Joe Biden die Sonderstufe des Großkreuzes des Bundesverdienstordens erhalten. Christina Nagel darüber, wer so einen Orden bekommt und warum.
HR Info. Wissenswert.
Dass es um etwas ganz Besonderes geht, verrät schon der Name. Sonderstufe des Großkreuzes des Bundesverdienstordens. Es ist die höchste Auszeichnung, die in Deutschland verliehen wird, und zwar ausschließlich an Staatsoberhäupter und manchmal ihre Ehepartner. Den Orden gibt es in zwei Ausführungen, für Damen und für Herren. Sie unterscheiden sich etwas in der Größe. Auf dem roten Ordensband befindet sich ein handgestickter Bundesadler und natürlich der Orden selbst, ein Stern aus 8 goldenen Strahlenbündeln, in dessen Mitte sich das Ordenszeichen befindet. Verliehen wird er seit Anfang der 50er Jahre für besondere Verdienste um die Bundesrepublik Deutschland. Zu den Geehrten zählen unter anderem Queen Elizabeth II., der frühere französische Präsident Valéry Giscard d'Estaing oder auch der letzte Staatschef der Sowjetunion Michail Gorbatschow. Auch ein Vorgänger von Joe Biden wurde ausgezeichnet, George W. Bush erhielt den Orden im Dezember 1993. Der amtierende US-Präsident bekommt die Auszeichnung für seinen immerhin 5 Jahrzehnte langen Einsatz für die deutsch-amerikanische Freundschaft und das transatlantische Bündnis. Beides habe Joe Biden maßgeblich mitgeprägt, heißt es, auch und vor allem nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Verliehen bekommt Joe Biden den Orden von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der auch die Rede halten wird. Er selbst ist übrigens auch Träger des Ordens, denn den bekommt jeder Bundespräsident als Insigne zum Amtsantritt überreicht.
US-Präsident Joe Biden bekommt heute die Sonderstufe des Großkreuzes des Bundesverdienstordens. Doch der Bundesverdienstorden ist ja nur ein Teil dieses Kurzbesuches von US-Präsident Joe Biden. Erst gibt es ja auch einen Empfang auf Schloss Bellevue bei Frank-Walter Steinmeier. Dann geht's ins Kanzleramt zu Olaf Scholz, um das Dringendste dann doch noch irgendwie zu besprechen. Es wird auch ein Vierergipfel geben mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem britischen Premier Keir Starmer. Ralf Borchert über die Bedeutung dieses Besuchs.
Auch wenn Joe Bidens Deutschlandreise von einem knapp dreitägigen Staatsbesuch zu einer eintägigen Stippvisite geschrumpft ist, aus US-Sicht sollen die wichtigsten Botschaften erhalten bleiben. Botschaft Nummer 1: Deutschland ist zentral wichtig, sagt Jeff Rathke, Leiter des Deutsch-Amerikanischen Instituts an der Johns Hopkins Universität in Washington.
This is a sort of farewell visit.
Es ist eine Art Abschiedsbesuch, wahrscheinlich der letzte Besuch Bidens in Europa während seiner Amtszeit. Und dabei ist es wichtig, dass dieser Besuch in Berlin stattfindet. Biden hätte auch nach Brüssel fliegen können, um dort beim EU-Gipfel alle europäischen Staats- und Regierungschefs zu treffen. Dass er stattdessen in Berlin ist, zeigt die Bedeutung, die Deutschland für die Biden-Regierung gehabt hat. Dabei spielt auch das persönliche Verhältnis von Biden zu Bundeskanzler Olaf Scholz eine Rolle. Nach Rathkes Worten weniger eine persönliche Freundschaft als vielmehr ein wechselseitiges Verständnis der Interessen der anderen Seite, um Differenzen zu überbrücken und Ergebnisse zu erzielen.
I think it's the wrong way to look at it, to think about it in terms of a personal friendship. It's instead a deeper understanding of American and German interests and how you can bridge between those in order to get something done.
Das betrifft vor allem das wichtigste Signal, das Biden mit dem Berlin-Besuch setzen will. Ein Signal an Moskau, dass der Westen, voran die USA, Deutschland, Frankreich und Großbritannien, die Ukraine weiter unterstützen.
A demonstration of commitment to the path that Germany, the United States, France and the United Kingdom have been following.
Mit Blick auf die beiden wichtigsten Forderungen der Ukraine, schneller NATO-Beitritt und die Erlaubnis, mit westlichen Waffen auch Ziele tief in Russland selbst erreichen zu können, wird es in Berlin aber voraussichtlich keine wesentliche Bewegung geben. Jeff Rathke, mehr als 2 Jahrzehnte früher selbst im diplomatischen Dienst, sagt, Möglicherweise wird es weitere finanzielle Zusagen, auch weitere Waffen für die Ukraine geben, aber nicht die Erlaubnis, diese Waffen tief in russisches Gebiet hinein einzusetzen.
I don't see a change in that position happening right away.
Ich sehe keine unmittelbare Änderung der US-Haltung, Zarefsky. Aber die USA waren stets sorgfältig darauf bedacht, dies auch nicht auszuschließen. Es wäre auch töricht, das zu tun. Es geht darum, Moskau im Unklaren zu lassen. Sonst würde man sich gegenüber Wladimir Putin viel zu berechenbar machen. Joe Biden hat mehrfach deutlich gemacht, dass er die verbleibenden Monate im Amt nutzen will, um die Unterstützung der Ukraine möglichst weitreichend abzusichern. Die Unsicherheit, ob nach der US-Präsidentschaftswahl Kamala Harris oder Donald Trump ins Weiße Haus einziehen, wird Joe Biden, Olaf Scholz, Emmanuel Macron und Keir Starmer auch in Berlin nicht nehmen können. Aber, meint Jeff Rathke, Biden wird ihnen zumindest versichern, dass sie sich bis 20. Januar noch auf ihn verlassen können.
Whatever happens in the American election on November 5th, whoever wins.
Was auch immer am 5. November passiert, wer auch immer die US-Wahl gewinnt, es wird zumindest auch danach noch eine Phase der Kontinuität und Verlässlichkeit geben, bis die nächste Regierung am 20. Januar ins Amt kommt.
Until the next administration takes off.
Der Nachholtrip zeigt nun, es müssen in Kürze viele, viele Themen besprochen werden beim Besuch von Joe Biden in Deutschland. Gestern Abend ist er ja in Berlin gelandet. Georg Schwarte ist unser Hauptstadtkorrespondent. Eigentlich war ja die ganz, ganz große Show geplant. Erstmals seit der Wiedervereinigung sollte mit Joe Biden ein US-Präsident mit höchsten protokollarischen Ehren in Deutschland empfangen werden. Ein mehrtägiger Staatsbesuch inklusive Bankett beim Bundespräsidenten im Schloss Bellevue. Wie sieht denn jetzt der verkürzte Fahrplan mit Joe Biden im Detail aus?
Ja, Wirbelwind. 19 Stunden ist der Mann dann hier in Berlin, aber man gibt sich alle Mühe. Sie haben es gesagt, es sollte ja eigentlich ein Staatsbesuch sein, der erste seit 40 Jahren. Das ist es jetzt nicht. Es ist ein Abschiedsbesuch, der erste bilaterale Besuch übrigens eines US-Präsidenten seit 8 Jahren. Obama war zuletzt hier. Aber man gibt sich alle Mühe. Heute um 10 geht's los. Schloss Bellevue, militärische Ehrenempfang durch den Bundespräsidenten. Und da gibt's dann gleich den höchsten Orden, den Deutschland zu vergeben hat. Die Sonderstufe des Großkreuzes des Bundesverdienstordens. Das ist keine Pflichtschuldigung. Überreichung irgendeines Ordens. Das ist schon auch eine Geste Deutschlands an diesen großen alten Transatlantiker alter Schule, an Joe Biden für seine Verdienste um die deutsch-amerikanischen Beziehungen. Das weiß der Mann auch zu schätzen. Also da wird es dann durchaus feierlich werden. Danach dann zum Kanzleramt, Treffen mit Olaf Scholz. Geplant war eigentlich eine Pressekonferenz, aber es wird nur zwei Statements geben der beiden. Also keine Fragen an den amerikanischen Präsidenten. Die ziehen sich anschließend zurück und dann kommen ja auch schon der Franzose, Präsident Macron und der Brite Keir Starmer zu Gast hier ebenfalls im Kanzleramt. Also Vierertreffen, dann danach keine öffentlichen Termine mehr und dann sitzt er schon wieder in der Air Force One und fliegt zurück nach Hause.
Ja, welche Themen könnten jetzt die wichtigsten sein bei diesem Treffen, vor allem mit Kanzler Olaf Scholz und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier?
Naja, es ist eine Geste des amerikanischen Präsidenten, Dankbarkeit für Deutschland, als Themen natürlich die Ukraine vorneweg. Und auch das, ein kleiner Hinweis an den russischen Präsidenten. Guck mal her, wir stehen hier zusammen, vor allen Dingen am Nachmittag, wenn dann Macron, Starmer, Scholz und Biden sich zum Familienfoto hier im Kanzleramt aufreihen. Das ist die Geste, wir stehen zusammen für die Ukraine. Es wird keine großen Entscheidungen geben, das ist jedenfalls meine Prognose, also keine Überraschungen, Stichwort NATO-Mitgliedschaft in Aussicht zu stellen der Ukraine in naher Zukunft oder weitreichende Waffen da einen neuen Beschluss zu fassen. Möglicherweise wird es ein paar weitere Zusagen geben für Ukraine, Hilfen, Waffenlieferungen, aber nichts Großes. Aber es ist die Symbolwirkung, wir stehen hier zusammen und das nächste Thema natürlich neben der Ukraine, Nahost. Wir haben es in den Nachrichten gehört, da ist eine Menge passiert, der Tod vom Hamas-Chef. Joe Biden hat sich hier direkt nach der Landung auch geäußert, hat gesagt, der US-Präsident, der US-Außenminister Blinken wird demnächst nach Israel reisen. Der Krieg muss enden, die Geiseln müssen freigelassen worden. Das war die Botschaft von Joe Biden hier in Berlin.
Den Vierergipfel haben Sie ja schon angesprochen. Also der französische Präsident Emmanuel Macron und Premierminister Keir Starmer sind ja ebenfalls da. Das klingt nach einem kurzen, intensiven Treffen. Warum sitzen die beiden jetzt auch noch mit am Tisch?
Ja, wie ich eben sagte, das ist, glaube ich, der Wunsch auch von Olaf Scholz, auch der Wunsch vom amerikanischen Präsidenten zu demonstrieren, wir stehen hier zusammen. Das transatlantische Bündnis steht, da passt kein Blatt dazwischen. Eigentlich war ja ein Rammstein-Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe geplant, da sollten 50 Staats- und Regierungschefs kommen. Das muss jetzt ausfallen, weil eben der Besuch verschoben worden ist. Deshalb eben jetzt der Besuch des Franzosen und des Briten als Botschaft auch nach außen. Guckt mal her, Europa und Amerika, wir stehen zusammen.
HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
Jetzt fällt der Nachholbesuch wirklich extrem kurz aus. Es ist nur eine Stippvisite. Erst gibt es einen Empfang auf Schloss Bellevue bei Frank-Walter Steinmeier. Dann geht's ab ins Kanzleramt zu Olaf Scholz, um das Dringendste zu besprechen und vermutlich auch, um sich zu verabschieden und noch letzte wichtige gemeinsame Entscheidungen zu treffen. Nils Schmid ist außenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Wenn Sie mal zurückschauen auf die letzten 3,5 Jahre der Biden-Präsidentschaft, war die deutsch-amerikanische Beziehung da nicht nur eine schlichte Zweckbeziehung?
Nein, das war mehr als eine Zweckbeziehung. Joe Biden ist sein ganzes politisches Leben über ein überzeugter Verfechter der transatlantischen Freundschaft und auch der guten Beziehung zu Deutschland. Er hat es immer deutlich gemacht, dass er Amerika sieht als eine Macht, die eingebunden ist in die NATO, die vor allem mit den europäischen Verbündeten sehr eng zusammenarbeiten will. Und er hat, als die russische Aggression vorbereitet wurde und dann leider auch durchgeführt wurde, sofort in NATO und in Bündniskategorien gedacht. Er hat immer Wert darauf gelegt, den Laden zusammenzuhalten und auch ein klares Bekenntnis abgelegt für die Verantwortung Amerikas in Europa zur Sicherheit beizutragen. Und es war ihm auch immer wichtig, die europäische Einigung zu unterstützen. Das ist ja der große Unterschied zu Trump. Trump wollte die EU spalten. Es war der erste amerikanische Präsident, der offensiv gegen die europäische Integration vorgegangen ist. Und ich werde es nie vergessen, dass Joe Biden bei einer seiner ersten Europareisen sofort nach Brüssel gegangen ist, um eben die Bedeutung der EU zu unterstreichen. Also da sieht man wirklich, dass Joe Biden hier einen ganz wichtigen Beitrag für die Freundschaft zwischen Europa und den USA und Deutschland in den USA geleistet hat.
Dennoch, Herr Schmid, also wie sehr sind wir noch beziehungsweise weiterhin außenpolitisch und auch militärisch abhängig von den USA beziehungsweise von den Entscheidungen auch in Washington?
Wir sind ohne Zweifel schon allein wegen des amerikanischen Nuklearschirms für die europäische Sicherheit abhängig von der Unterstützung der Amerikaner. Die Amerikaner haben Tausende von Soldaten in Europa, auch in Deutschland stationiert. Und wir haben auch unseren Beitrag dazu geleistet, diese Bande zu stärken. Olaf Scholz hat mit der Zeitenwende eingeläutet, eine Modernisierung der Bundeswehr, auch durch den Aufkauf von amerikanischen Kampfflugzeugen. Also auch die deutsche Seite hat ihren Anteil geleistet. Und dass wir jetzt das 2%-Ziel bei der Verteidigung erreichen, wird uns auch über die Amtszeit von Joe Biden hinaus bei unseren amerikanischen Freunden, egal ob Republikanern oder Demokraten, helfen, weil die Amerikaner zu Recht auch unter Biden auf eine faire Lastenteilung und eine stärkere Verantwortungsübernahme der Europäer, auch der Deutschen, gedrängt haben.
Trump hatte ja in seiner Präsidentschaft das Motto America First ausgerufen. Biden hatte das Konzept zumindest in wirtschaftlicher Hinsicht beibehalten. Daran wird sich ja vermutlich auch nicht viel ändern. Also was macht die Bundesregierung aus dieser Erkenntnis? Brauchen wir mehr Selbstständigkeit?
Wir müssen in Verteidigungsfragen stärker als Europäer Verantwortung übernehmen und auch die europäische Rüstungskooperation verbessern. In Wirtschaftsfragen gibt es eine natürliche Konkurrenz auch zwischen Amerikanern und Europäern. Das haben wir auch in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder gemerkt. Man erinnere sich an den Streit um die Subventionen für Airbus bzw. Boeing. Das hat sich auch unter Joe Biden nicht geändert. Allerdings hat Joe Biden auch verstanden, dass angesichts der Herausforderungen aus China Europäer und Amerikaner enger zusammenrücken müssen. Ich hoffe, dass das auch unter dem nächsten oder der nächsten amerikanischen Präsidentin so weitergeht. Denn wenn Amerikaner oder Europäer auf sich allein gestellt sind, dann werden sie in diesem Wettlauf mit anderen aufstrebenden Mächten unterliegen.
Sie haben ja schon die Wahl angesprochen. Da geht es ja im nächsten Monat los, Anfang nächsten Monats am 5. November. Also welchen Plan verfolgt eigentlich die Bundesregierung, wenn jetzt im November Donald Trump zurück ins Amt des US-Präsidenten kommt? Ist die Bundesregierung da besser auf einen möglichen Trump-Wahlsieg vorbereitet als noch vor 8 Jahren?
Zunächst mal halte ich es für sehr aussichtsreich, dass Kamala Harris gewinnt. Aber selbstverständlich bereiten wir uns auf eine mögliche zweite Amtszeit von Trump vor. Wir sind besser vorbereitet, schon allein deshalb, weil wir ja Trump als Präsident jetzt schon kennenlernen durften. Und wir wissen, dass er im Wesentlichen unvorhersehbare Außenpolitik betreibt, dass er die Europäer spalten will. Und deshalb ist die wichtigste Antwort im Falle einer erneuten Wahl von Trump, dass die Europäer zusammenstehen müssen. Und wir werden sicher damit rechnen müssen, dass in Fragen der Unterstützung der Ukraine Trump wackelig wird und vielleicht die Unterstützung einstellt. Und da müssen wir mehr übernehmen. Auf der anderen Seite ist Trump ja kein verbohrter Ideologe. Er sieht sich als den größten Geschäftsmann aller Zeiten, der einen Deal nach dem anderen macht. Und wir haben auch in der ersten Amtszeit von Trump gesehen, dass durch geschicktes Verhandeln man zu einzelnen Punkten dann auch zu einer Übereinstimmung kommen kann. Das heißt, auch mit einer Trump-Regierung müssten wir im Gespräch und nach Möglichkeit im Geschäft bleiben.
Das politische Berlin ist auch froh darüber, dass die von letzter Woche verschobene Reise jetzt doch noch stattfinden konnte, denn die USA sind und bleiben der wohl wichtigste Partner und Verbündete Deutschlands. Allerdings hat sich das transatlantische Verhältnis über die Jahre verändert. Vom engsten Verbündeten rückte Deutschland zum Beispiel während des Irakkrieges in die Rolle des Außenseiters. Angela Merkel und Barack Obama dagegen mutierten zum Dream Team. In den Trump-Jahren geriet Deutschland immer wieder in den Fokus des erratischen Präsidenten. Der jetzt noch amtierende Chef im Weißen Haus, Joe Biden, wiederum hatte erklärt, die USA sind zurück. Deutschland und Europa hat diese Aussage sehr gefallen. Wie also geht es jetzt weiter im gegenseitigen Verhältnis? Christina Nagel.
Mit Joe Biden tritt jemand von der politischen Bühne ab, der über Jahrzehnte viel für die deutsch-amerikanischen Beziehungen getan hat. Als Senator und als Präsident, sagt der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Michael Link.
Er war ja beeindruckende fast 50 Jahre aktiv.
Ein Politiker, der die Freundschaft zu Deutschland gelebt habe.
Wo es nicht nur Worte waren, sondern eben auch Taten. Siehe der Beitrag der USA zur deutschen Wiedervereinigung. Siehe der Beitrag dann auch später zur Sicherheit Deutschlands und Europas in der NATO.
Siehe auch der Besuch jetzt. Eine lange Anreise für einen kurzen persönlichen Abschied in Berlin. Für ein Gespräch mit dem Kanzler und dem Bundespräsidenten, der ihm den höchsten deutschen Orden verleihen wird, die Sonderstufe des Großkreuzes des Bundesverdienstordens. Eine Auszeichnung für einen überzeugten Transatlantiker, von dem manche sagen, er sei der Letzte seiner Art. Eine Haltung, die Michael Link nicht teilt, aber auch er ist überzeugt davon, dass sich die Politik des Weißen Hauses ändern wird, egal wer dort einzieht. Ein Thema, das auf der amerikanischen Agenda dann ganz oben stehen wird, ist die Abhängigkeit der deutschen Wirtschaft von China.
Bei Harris und bei Trump werden uns die amerikanischen Verbündeten massiv konfrontieren mit stärkeren Erwartungen Richtung China.
Im Handelsbereich ist also mit mehr Druck zu rechnen, was aus Sicht des FDP-Politikers nicht per se schlecht sein muss. Vorausgesetzt, es kommt zu einem Geben und Nehmen, zu einer Art Deal. Also, Deutschland reduziert seine Abhängigkeit von China. Im Gegenzug schotten die USA ihre Märkte in bestimmten Bereichen nicht mehr ab.
Wir sind in der Situation, dass die beiden größten Handelsblöcke der Welt, der EU-Binnenmarkt und der USMC-Binnenmarkt aus USA, Kanada und Mexiko, sich ohne Handelsabkommen gegenüberstehen und sich gegenseitig das Leben durch Marktzugangsbehinderungen schwerer machen.
Donald Trump allerdings droht bereits jetzt mit neuen Hindernissen, mit Strafzöllen auf EU-Waren. Ob es dazu käme? Offen.
Unvorhersagbarkeit ist eine seiner Markenzeichen. Deshalb kann jede Vorbereitung auf ihn letzten Endes nur ein Mosaiksteinchen sein.
Die deutsche Politik hat viele dieser Mosaiksteinchen gesammelt. Es sind Szenarien durchgespielt worden, um dieses Mal besser vorbereitet zu sein auf eine Präsidentschaft von Trump. Dazu gehörte auch, Kontakte zu knüpfen, tief ins republikanische Lager hinein. Zu Gouverneuren, Senatoren, Abgeordneten.
Für mich war überraschend, dass trotz aller vordergründiger Unterstützung für Trump, die es natürlich in der Breite der Republikanischen Partei gibt, dahinter eine Vielzahl von Leuten steht, die überhaupt kein Interesse hat an einer Verschlechterung der Beziehungen mit Deutschland.
Auf sie hofft und setzt die Bundesregierung, wenn es darum geht, Trump als Präsidenten etwas einzuhegen. Er wäre aber trotzdem ein unbequemer Partner für Deutschland, einer, der gern auch mal Verbündete untereinander ausspielt. Umso wichtiger, betont Link, ihm geschlossen gegenüberzutreten.
Transatlantische Beziehungen werden nur dann stark sein, wenn beide Brückenpfeiler stark sind. Und wir müssen an unserem Brückenpfeiler massiv arbeiten, denn wir haben in Deutschland und in der EU momentan in puncto Wettbewerbsfähigkeit, in puncto Innovation und in puncto Verteidigungsfähigkeit noch sehr viel Nachholbedarf.
Gerade bei Letzterem dürfte auch Kamala Harris Druck machen. Ob nun die Demokratin oder der Republikaner das Rennen macht, es gehe darum, vernünftig und interessengeleitet zusammenzuarbeiten, meint der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung. Denn klar sei, dass die USA Deutschlands wichtigster Verbündeter bleiben.
Er sollte ja schon vor einer Woche nach Deutschland kommen, doch Hurricane Milton hat ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber jetzt ist er da, der Präsident der USA, Joe Biden. Wenige Monate vor dem Ende seiner Amtszeit besucht der Chef im Weißen Haus Good Old Germany. Gestern Abend ist er gelandet, heute trifft sich Biden unter anderem mit Bundeskanzler Olaf Scholz. Erst persönlich, später dann in einem Vierertreffen mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Großbritanniens Premier Keir Starmer. Welches Zeichen Biden mit diesem Besuch setzt, darüber konnte ich vor der Sendung mit Politologin Catherine Klüver-Ashbrook von der Bertelsmann Stiftung sprechen. Sie ist Expertin für transatlantische Beziehungen und die US-Politik. Und ich habe sie zunächst gefragt, warum kommt Joe Biden auf den letzten Drücker kurz vor Ende seiner Amtszeit nach Deutschland? Was will er uns damit sagen?
Er kommt nicht alleine, er kommt mit dem Außenminister, er kommt mit dem nationalen Sicherheitsberater. Und Jake Sullivan hat im Flieger nach Berlin nochmal gesagt, Joe Biden wollte seine Amtszeit nicht beenden, ohne nicht die Hauptstadt einer der wichtigsten Verbündeten besucht zu haben. Und dann hier eben auch nochmal die vier vermeintlich stärksten westlichen Mächte zusammenzuholen mit den USA, also Frankreich, Deutschland und das Vereinigte Königreich, um die großen Krisenlagen dieser Welt zu besprechen. Aber dann sollen natürlich auch Bilder ausgehen. Bilder eines vereinten Westens, ein Westen, das im Systemkampf mit China, mit Russland immer noch vereint steht, zumindest zum Ende der Amtszeit dieses Präsidenten.
Statt mehrere Tage bleibt Biden jetzt nur noch 24 Stunden in Deutschland. Nicht mal 24 Stunden, muss man sagen. Stippvisite statt Staatsbesuch, also könnte man das sagen. Ist das eigentlich zu wenig Zeit für die vielen Inhalte oder sollte man lieber sagen, lieber so als gar nicht?
Es ist die Zeit, die gebraucht wird, diese wichtigen Gespräche abzuhalten. Er wäre gerne sicherlich noch in Ramstein gewesen. Auch das wäre sehr symbolträchtig gewesen. Auf der Militärbasis Ramstein war seit mehreren Jahrzehnten kein amerikanischer Präsident mehr und hätte dort noch ein längeres Arbeitstreffen zur Ukraine abgehalten. Aber so hat es eben diese Interimslösung gegeben mit Herrn Zelensky, viel unterwegs und eben Absprachen vorher. Es ist die praktikabelste Lösung angesichts dessen, was Joe Biden mit den Wirbelstürmen innenpolitisch ins Haus gestanden hat. Und eine Arbeitsphase, eine intensive Arbeitsphase, die wird es diesen Nachmittag noch geben. Aber eben auch die schönen symbolischen Akte zwischen Bundespräsident Steinmeier und Joe Biden, der ihm danken wird für eine große transatlantische Karriere.
Man wird wahrscheinlich über alles Mögliche sprechen, aber was sind aus Ihrer Sicht denn die Hauptthemen dieses Besuchs?
Also die Ukraine wird ganz klar im Vordergrund stehen. Wir haben in den letzten 24 Stunden nochmal wahrgenommen, dass das 67. Unterstützungspaket der Amerikaner an die Ukraine freigegeben worden ist. Das sind nochmal 425 Millionen Dollar. Wir hören natürlich aus dem Wahlkampflager von der Vizepräsidentin, dass diese Unterstützung weitergehen soll. Aber ein amerikanischer Kongress macht Druck, da gegebenenfalls weniger zu tun. Und das kommt in einer Zeit, in der Präsident Zelensky seinen Siegesplan vorgelegt hat, wie dieser umgesetzt werden könnte, wie das aussehen könnte. Das ist das Hauptthema. Und das zweite Thema wird natürlich nach der Meldung der Ermordung des Hamas-Führers Sinwar sein, ob der Westen Druck ausüben kann, auf Benjamin Netanyahu jetzt zu einem Waffenstillstand zu kommen und dort natürlich auch besonders die Geiseln der Hamas zu befreien, also das zu schaffen, was Joe Biden die ganze Zeit mit Nachdruck verlangt im Nahen Osten.
Die Beziehungen zwischen den USA und Deutschland, die haben sich in den letzten Jahren ja wirklich gewandelt. Tiefpunkt war ganz sicher die Präsidentschaft von Donald Trump. Wie würden Sie das Verhältnis aktuell beschreiben zwischen diesen beiden Ländern?
Das ist ein sehr reifes diplomatisches Verhältnis auf Augenhöhe. Besonders Kanzler Scholz hat einen sehr, sehr engen Austausch mit Joe Biden gepflegt, bis hin zu einer gnadlosen Absprache, was die Ukraine-Hilfe anging. Es ist viel Respekt da, es ist auch zum Teil große Bewunderung da. Es ist ein Schulterschluss gewesen zwischen der Bundesrepublik und der Regierung Biden. Und so ist es natürlich auch ein volatiler Moment. 2,5 Wochen vor einer amerikanischen Wahl, in der eine Zukunft des transatlantischen Verhältnisses nach dieser Wahl ganz, ganz anders aussehen könnte.
So kurz vor dem Ende der Amtszeit von Joe Biden, erwarten Sie wirklich konkrete Ergebnisse von seinem Besuch heute in Deutschland?
Ich glaube, es muss nach vorne gedreht werden und kommuniziert werden an Europäer, dass in großen Konflikten dieser Welt, besonders natürlich, was die Ukraine angeht, der große Konflikt in unserer Nachbarschaft, dass Europäer viel mehr Verantwortung übernehmen werden müssen, auch wenn es eine Präsidentin Kamala Harris nach dem 5. November im Weißen Haus gibt, dass die europäische Säule der NATO von innen heraus gestärkt werden muss, nicht nur um die Ukraine zu unterstützen, aber eben auch um die eigene Verteidigung nach oben zu schrauben. Auch das werden Botschaften sein, mit denen Joe Biden kommt. Das ist für Europäer seit geraumer Zeit nichts Neues, aber er wird vielleicht hören wollen, wie die Europäer sich das vorstellen. Denn es schwingt natürlich immer mit, dass ein Donald Trump als neuer Präsident die NATO quasi schlafen legen könnte, für uns eine sehr, sehr gefährliche Situation hier in Europa provozieren könnte. Also Joe Biden wird versuchen, seinen europäischen Kollegen in diesem Sinne den Rücken zu stärken und eben nochmal dort den transatlantischen Schulterschluss zu üben und dennoch zu sagen, ihr müsst mehr tun, ihr müsst schneller mehr tun, auch wie gesagt in eurem eigenen Interesse.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.